NDR Info. Norddeutschland.
Mit Achim Gutzeit aus dem NDR Info-Studio in Hamburg. Guten Tag. Die Elbe zählt zu den letzten großen, weitgehend freifließenden Flüssen Mitteleuropas. Aber Trockenheit und sinkende Wasserstände werden auch zunehmend dort zum Problem. Seit den 90er Jahren steigt laut Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung die Zahl der Tage mit extrem niedrigem Wasserstand. Das wirkt sich auf Ökologie, aber auch auf Tourismus und den Frachtverkehr aus. Wie die Zukunft der Elbe als Wasserstraße aussehen könnte, damit hat sich Juliane Neubauer beschäftigt.
Es gäbe für die Elbe-Schifffahrt aktuell keine guten Zahlen zu melden, sagt Heiko Lorow, Geschäftsführer der Sächsischen Häfen Oberelbe GmbH. Der Einsturz der Carola-Brücke im letzten Jahr und die Trockenheit habe die Binnenschifffahrt enorm eingeschränkt. Das wochenlange Niedrigwasser legte die Schifffahrt teilweise komplett lahm. Ein Phänomen, das in den letzten Jahren immer wieder vorgekommen sei, aber nicht nur an der Elbe, betont Hafenbetreiber Lorow.
Die Logistik hat sich komplett entwickelt in andere Richtungen. Wir fahren heute diese klassischen Massenguttransporte eher deutlich weniger. Dort ist die Bahn und der LKW momentan das führende Transportmittel.
Jeder Hafen hat einen sogenannten Terminal für kombinierten Verkehr, an denen die Schifffahrt mit Schienen und Straßen verbunden ist. 10-20% des Umschlages liefe an den drei sächsischen Häfen über Frachtschiffe. Das ist der kleinste Anteil. Vor rund 10 Jahren startete das sogenannte Gesamtkonzept Elbe. Ein Projekt, in dem die Interessen von Wirtschaftsunternehmen und Naturschützern an einem Tisch gemeinsam besprochen werden. Dabei geht es auch um die künstliche Vertiefung für die Schifffahrt, die nur eine kurzzeitig befahrbare Rinne erzeugt, dafür aber die Ufer gefährdet. Grundsätzlich müsse man die Ziele, die in der Initiative vor ungefähr 10 Jahren formuliert wurden, unter den aktuellen Gegebenheiten nochmal gegenprüfen, fordert der Umweltökonom Ulrich Petschow.
Es gibt ja das Gesamtkonzept Elbe, wo ja deutlich wird, dass einige Maßnahmen getroffen werden soll, um die Eintiefung zu verringern. Und die haben aber natürlich eine Datengrundlage gehabt, bevor sozusagen diese extreme Wasserarmut jetzt aufgetreten ist. Und insofern muss dort neu gedacht werden.
Petschow hat sich über die letzten Jahrzehnte immer wieder mit der Entwicklung der Elbe als Wasserstraße und Naturgebiet befasst. Er beschreibt die Entwicklung der letzten Jahre als dramatisch. Mit derartigen Extremen habe er trotz aller Prognosen nicht gerechnet.
Wenn wir umweltfreundliche Transporte voranbringen wollen, da macht es möglicherweise Sinn, die freien Kapazitäten auf der Bahn zu nutzen und gleichzeitig bei der Elbe zu sagen, ja, es ist möglicherweise nicht mehr der Transportweg, sondern es ist möglicherweise eine zu entwickelnde ökologische Nische, die wir hier in Deutschland haben.
Petschow kann sich also eine Zukunft für die Elbe weitgehend ohne Binnenschifffahrt vorstellen. An über 200 Tagen im Jahr könne die gewünschte Fahrrinnentiefe ohnehin nicht garantiert werden. Das Niedrigwasser betreffe außerdem auch die Anrainer. Hier komme es immer häufiger zu Wassermangel. Die Elbe gänzlich als Wasserstraße abzuschaffen, hält Hafenbetreiber Heiko Lorow für den falschen Weg.
Ich halte es für absolut fragwürdig, in der jetzigen Diskussion einen Transportweg gänzlich abzuschreiben. Ich glaube, das haben wir in der Vergangenheit mit der Bahn schon deutlich bewiesen, dass das nicht gut ist, wenn man einen Verkehrsträger vernachlässigt, weil man dann viel mehr Kosten hinterher erzeugt, um das ganze Thema wieder gangbar zu machen.
Für Schwertransporte und zeitunkritische Waren sei der Wasserweg immer noch eine gute Wahl, findet Lorow. Außerdem rechnet er damit, dass Militärtransporte in den nächsten Jahren immer häufiger über das Wasser fahren werden.
Die Urlaubszeit im Norden erreicht langsam ihren Höhepunkt. Die Straßen sind voll, die Quartiere an Nord- und Ostsee weitgehend ausgelastet. In Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern beginnen die Sommerferien formal zwar erst kommenden Montag, aber traditionell starten dort auch viele schon dieses Wochenende in den Urlaub. Ich habe kurz vor der Sendung mit Christian Hief vom ADRC Hansa gesprochen und ihn gefragt, wie es denn zur Stunde auf den Autobahnen aussieht.
Ja, eigentlich wie erwartet. Wir haben tatsächlich schon kilometerlange Staus auf den großen Hauptreisestrecken. Das heißt, auf der A1, A7 und die A23 hier im Norden ist eine Menge los. Wir haben teilweise Staus, wo man über eine halbe Stunde Zeitverlust leiden muss. Ja, und das Schlimme ist natürlich auch, wenn ich am Start bin einer größeren Reise, es wird nicht besser.
Wenn man sich die Verkehrsmeldung anguckt, dann ist besonders auf der A1 Richtung Lübeck und der Ostseebäder die Verkehrssituation angespannt. Warum ist das so?
Naja, wir haben ja mittlerweile 14 Bundesländer, die in die Ferien starten und jetzt haben wir gerade auch die Mittagszeit. Das heißt auch, viele Urlauber, die aus dem Süden gestartet sind, sind jetzt tatsächlich hier im Norden angekommen. Dann haben wir auf der A1 mehrere größere Baustelle, zum Beispiel Kreuzberg der Heide, aber auch oben weiter in Schleswig-Holstein, Hansdorf, Neustadt. Das heißt, wir haben immer wieder Gründe, warum es dann langsamer vorangeht beziehungsweise der Verkehr zum Erliegen kommt.
Rechnen Sie denn nach der ersten Reisewelle jetzt eher mit einer Entspannung oder damit, dass der Verkehr doch weiter zunehmen wird?
Also wir haben jetzt tatsächlich wahrscheinlich schon eins der Hauptreisewochenenden. Das ist ganz klar, weil jetzt auch der Norden gestartet ist. Die letzten Bundesländer bis auf Bayern und Baden-Württemberg sind jetzt unterwegs. Einige Bundesländer, da geht schon die Reisewelle wieder rückwärts. Es ist jetzt schon sehr, sehr schlimm. Letztes Wochenende war natürlich noch die A7-Sperrung. Das hatte teilweise dann noch größere Auswirkungen. Aber ich glaube, wenn wir nachher mal auf die Auswertung schauen, bin ich mir relativ sicher, dass dieses Wochenende eine der staureichsten des Jahres sein wird.
Können Sie einen kurzen Ausblick versuchen auf die kommenden Wochen? Sie hatten es angesprochen, Sperrung A7 in Hamburg am Wochenende, das hat ja für große Probleme gesorgt. Sind denn jetzt noch weitere Engpässe absehbar wegen angesagter Sperrungen in den nächsten Wochen?
Also die A7 wird teilweise wieder gesperrt, aber dann sind es oft nur 12-Stunden Sperrungen, das heißt dann über die Nachtstunden hinweg. Der größte Klopper war halt tatsächlich die letzte Woche. Die anderen Sperrungen sind dann nicht mehr in der Urlaubszeit. Also da wird es nicht mehr ganz so schlimm sein. Aber die Dauerbaustellen bleiben uns ja erhalten. Das heißt, rund um den Elbtunnel nördlich wie südlich haben wir Baustelle. Wir haben auf der Norderelbbrücke veränderte Verkehrsführung, die immer wieder zu großen Problemen führt. Die A23 wird bebaut. Das heißt, es entspanntes Reisen ist in diesem Jahr nicht möglich und war es eigentlich noch nie in der Vergangenheit.
Christian Hief war das vom ADAC Hansa über die Verkehrslage im Norden. Am Berliner Reichstag wird die Regenbogenflagge nicht mehr gehisst. Am Hamburger Rathaus weht sie dagegen seit gestern wieder. Anlass ist der heutige Auftakt zur Pride Week. Eine Woche lang gibt es Veranstaltungen für Schwule, Lesben, Transmenschen und für alle Interessierten. Bürgerschaftspräsidentin Carola Veit sieht die Regenbogenfahne als wichtiges politisches Signal.
Ich finde das ein gutes Zeichen, weil das eben auch zeigt, dass vielen Menschen klar ist, dass wir immer noch was tun müssen gegen Hass und Hetze und eben auch gegen wieder aufkommende Diskriminierung und eben auch Hetze gegen LGBTQI+ Personen. Das müssen wir leider auch in Hamburg verzeichnen. Deswegen ist es gut, wenn wir da als Zivilgesellschaft uns stark dagegen stellen.
Die Präsidentin der Hamburger Bürgerschaft, Carola Veit von der SPD. Der Maler Otto Modersohn war einer der bekanntesten deutschen Landschaftsmaler. Er hat die Künstlerkolonie Worpswede, nordöstlich von Bremen im Teufelsmoor gelegen, mitbegründet. Seine bekanntesten Werke sind ab heute in der neuen Sonderausstellung im Modersohn-Museum in Fischerhude zu sehen. Darunter sind auch überraschend helle Bilder des auch als Moormaler genannten Modersohn zu sehen. Maren Mommsen hat die Ausstellung gemeinsam mit ersten Besucherinnen und Besuchern sich angesehen.
Wunderbar gemalt wurden, also manche wie ein Foto. Also das ist natürlich schon toll.
Also wie die Menschen so zurücktreten und Teile der Natur werden, das scheint mir wichtig zu sein. Und das hat mich beeindruckt zumindest.
Die ersten Besucher in der neuen Ausstellung im Otto-Modersohn-Museum in Fischerhude waren begeistert von den Gemälden, die jetzt dort ausgestellt werden. Besonders ungewöhnlich sei das Gemälde Herbstmorgen am Moorkanal von 1897. Das habe ein Bremer Sammler dem Museum geliehen, erzählt die Enkelin des Malers Antje Modersohn.
Das Besondere an dem Bild ist, dass es sehr hell ist in der Wirkung. Also ein lichter, heller Herbstmorgen. Und das Haus, was man hier sieht, und den Moorgraben, die Spiegelung im Wasser. Und das ist alles eine große Komposition, die Otto Modersohn des Öfteren in dieser Art gemalt hat. Das Haus hat er mehr oder weniger umrundet. Es gibt mehrere Bilder, die dieses Haus im Mittelpunkt haben.
Gezeigt wird auch der Moortümpel, ein relativ kleines quadratisches Gemälde ohne den typischen weiten Horizont. Hier hat der Maler eine ungewöhnliche Perspektive gewählt.
Ein Lieblingsbild ist hier ein Moortümpel und da spiegelt sich auch der Himmel im Wasser. Und es ist sehr stilisiert dargestellt. Ein kleines Blümchen kann man sehen. Also es ist sehr reduziert im Grunde nur auf diese Wasserpflanzen, die Wasserspiegelung. Und man sieht keinen Horizont. Also es ist der Blick in einen Moortümpel.
Zu sehen sind auch drei verschiedene einzelne Birkenstämme. Der eine fast verspielt mit einem Schwung im Stamm, ein anderer mit einer Gabelung und ein dritter, der quasi schnörkellos in den Himmel ragt. Eine Besucherin aus Cuxhaven steht glücklich vor den Bildern.
Das ist jetzt hier, was sehr gut die norddeutsche Landschaft wiedergibt. Und das ist eigentlich meine Heimat.
Gleich neben den Birkenstämmen steht ein roter Stuhl. Auch der gehört zur Ausstellung. Den sollten Sie sich näher ansehen. Antje Modersohn erklärt, warum.
Ja, hier sehen wir einen Stuhl aus einer Serie von Heinrich Voglers Möbeln. Und auf diesem Stuhl ist ein Blumenemblem eingeschnitzt und bemalt. Und der Stuhl ist in Knallrot. Und da ist unten dran ein kleines, wie nennt man das, so eine Vignette. Und da steht unten eingeritzt in dieses Holz HVSLOM. Das heißt Heinrich Vogler, seinem lieben Otto Modersohn.
Und ein Besucher aus Süddeutschland empfiehlt, sich insgesamt viel Zeit für diese Ausstellung zu nehmen.
Auf jeden Fall, also würde ich jedem empfehlen, hier mal herzukommen, sich die Bilder anzuschauen und auch sich mal hinzusetzen und einfach mal das Bild auf sich wirken zu lassen. Nicht nur einfach durchgehen und in 20 Minuten ist man wieder draußen.
Wer das jetzt selbst nach einer Anfahrt durchs Teufelsmoor nach Fischerhude mal ausprobieren möchte, hat dazu noch bis Mitte Oktober Zeit. Denn so lange zeigt das Otto-Modersohn-Museum jetzt täglich die aktuelle Ausstellung mit den vielen Leihgaben des Künstlers.
Und das war der Norddeutsche Überblick mit Achim Gutzeit aus dem NDR-Infostudio in Hamburg.